So, wir stehen jetzt hier bei Peter Zenker, Delta Lima 2, Foxtrot India. Er ist ja ein Urgestein hier bei QAP an der See und Mitbegründer der DLQAP AG. Ihr kennt ihn alle. Peter, schön, dass du da bist. Wie entwickelt sich denn so heutzutage die QAP-Szene gegenüber den Gründungszeiten der DLQAP? Stagniert es oder boomt es wieder oder wie entwickelt sich das momentan?
Also nach meiner Einschätzung bleibt es konstant. Es hat damals, als wir die QAP gegründet haben, einen Riesenboom gegeben. Wir haben ja innerhalb von nicht mal ganz 3 Monaten weit über 2000 Mitglieder gehabt. Wie üblich gibt es natürlich eine Fluktuation und wir liegen jetzt so bei 1500 seit über 10 Jahren konstant. Das Interesse ist also weiterhin da. Es kommen sowohl Jüngere als auch Ältere, zum Teil, weil sie von zu Hause aus nicht mehr funken dürfen, wegen Antennenverbot oder wegen der Störsituation, zum großen Teil aber auch aus Überzeugung, weil die QAP-Geschichte eigentlich immer zusammengeht mit Selbstbau. Und wer als Bäcker, Schreiner, Philosophieprofessor oder Pastor traut sich schon zu, mit 3 kV auf der Anode zu arbeiten?
Funkgeräte bei der Betriebsart QAP sind in der Leistung sehr klein, leicht und handlich. Welche Möglichkeiten bieten diese Geräte im Vergleich zu Sendern größere Leistung?
Jetzt muss ich doch technisch werden. Der übliche Sender heutzutage, wenn wir mal von Endstufen, gesonderten Endstufen absehen, hat ungefähr 100 Watt. Die Antennen, die wir benutzen, machen Antennengewinne, wenn es gewinnbringende Antennen sind, so um die 3 bis 6 dB. Wenn wir jetzt mal ein ganz klein bisschen anfangen zu rechnen, ich habe das mal versucht, an einem Beispiel klar zu machen, indem ich Leuten eine Antenne bauen wollte für 80 Meter, die 10 dB Gewinn macht. Das entspricht der Steigerung der 100 Watt Endstufe auf eine Kilowatt Endstufe. So, als ich so ungefähr beim dritten Sportplatz angekommen war, den ich brauchte, um die Drähte zu spannen, bemerkten die Ersten, dass es sich doch wohl nur um einen Scherz handeln könnte, weil wer hat schon 3 Sportplätze für eine Antenne? Ich nahm dann ein Gerät in die Hand und betätigte einen Kippschalter und sagte, das ist die Alternative, du legst diesen Schalter um. Ja, was hast du denn nun gemacht? Also ich habe von SSB auf Telegrafie umgeschaltet. Das sind genau die gleichen 10 dB wie diese Antenne, die 3 Sportplätze groß ist. Was ist nun mit dem Senden mit kleiner Leistung? 100 Watt hat der Standardsender. So, der QAP-Sender hat 5 Watt offiziell, wenn man sich an die Regeln hält. Man kann auch 10 Watt damit machen. 10 Watt wären wieder genau die 10 dB runter. Das heißt also, ein Telegrafiesender mit 10 Watt bringt bei der Gegenstation das gleiche Ergebnis wie ein SSB-Sender mit 100 Watt. So, also warum soll ich mir da einen riesen Kopf machen? Dann mache ich halt Telegrafie oder, ich gebe ja zu, damit geht es genauso, PSK. Vielleicht sogar noch ein klein bisschen besser. Der Störabstand ist definitiv etwas besser. Bei PSK muss ich als Telegrafist einfach zugeben. Und dann kann ich mit dieser kleinen Leistung genau das Gleiche machen, was ich sonst mit der 100 Watt Leistung mache. Also warum? Man hat noch einen riesen Vorteil dabei. Man macht keine Störungen. Das ist für mich eigentlich immer der Grund gewesen. Aber dazu kommt der zweite, den ich ja eben schon gesagt habe, der Selbstbau.
Genau, und CW, da kommt ja noch hinzu, dass da Signale eben halt noch wahrnehmbar sind, so rein akustisch mit dem Kopf dekodiert, wo Sprachsignale in SSB eben halt im Rauschen untergehen.
Ja, es gibt sogar Menschen, die da besonders große Probleme mit haben, mich zum Beispiel. Also, ich kann fließend Englisch reden und hören, aber ich kann kein englisches Lied singen. Weil ich verstehe in gesungener Form den Text nicht. Und so ähnlich ist bei SSB. Ich habe unheimliche Schwierigkeit, SSB zu verstehen, sobald ein bisschen QRM aufkommt. Der Hauptgrund, warum ich Telegrafie angefangen habe, war eigentlich meine Frau. Ich habe eine sehr laute Stimme. Und SSB-Leute neigen dazu, je mehr QRM, umso lauter rufen sie ins Mikrofon rein. Und das habe ich mir abgewöhnt mit Telegrafie, ganz klar.
Kommen wir mal zu deinem QRP-Shop. Da ist ja hier auch jedes Jahr ein fester Bestandteil, hier bei QRP an der See. Was sind denn diesem Jahr so die Highlights?
Wir kommen in Kürze mit mehreren neuen Sachen raus. Da die Tendenz, Outdoor-Funk zu betreiben, im Sinne von Adventure Radio, also Abenteuerradio, irgendwo draußen in einer schönen Gegend mit dem Fahrrad rausgefahren oder zu Fuß rausgegangen, da diese Tendenz immer größer wird, wir haben viele Anfragen dazu, haben wir uns entschlossen, nochmal ein besonders transportables, einfaches Gerät zu entwickeln, aber für den Selbstbau natürlich. Sagen wir mal, ein QSO mit einem selbstgebauten Gerät von hier bis Budapest erzeugt mehr Gänsehaut als das QSO mit Pitchy Patchy Island mit einem gekauften Gerät. Zumindest für mich. Ich weiß, dass es einen Teil, Großteil Funkamateure gibt, die eher Wettbewerbsfunker sind, die im Contest teilnehmen. Finde ich auch gut, aber für mich eben nicht. So, deswegen also nochmal so ein Selbstbaugerät. Größe wie der bekannte Moskita-Bausatz, den wir haben. Also ungefähr 4 cm hoch, 10 cm breit, die ganze Geschichte, und 10 cm tief. 5 Watt Leistung, nur Telegrafie. Aber alle Bänder und alle Bänder mit Steckmodulen realisiert, sonst könnte man das nicht so klein aufbauen.
Wollte ich gerade sagen, das ist also auch Einsteiger tauglich, wenn jetzt also einer herkommt. Ich habe noch nie einen Bausatz zusammengebaut, der würde den also auch zurechtkriegen in einer angemessenen Zeit.
Bin ich von überzeugt. Also ja, man kann ja auch stolz drauf sein. Ich bin stolz drauf, dass ich Handbücher schreiben kann, nach denen jeder bauen kann. Wobei natürlich die Nachbauer in Kauf nehmen müssen, dass ich auf den Inhalt riesigen Wert lege, aber die Tippfehler, die sind bei mir schon ganz schön viel. Ich kann nicht so schnell tippen, wie ich denke. Deswegen
vertipp da ich kann man ja ein Korrektorat engagieren, das ist ja nicht das Problem.
Das wird ja wieder zu teuer dann. Da sollen doch die Leute mit den Tippfehlern leben, solange sie nicht den Sinn entstellen. Aber ich habe gelernt, dass man Handbücher für Selbstbau so schreiben muss, dass die Mehrheit der Funkamateure es versteht. Und ich habe auf ganz vielen Vorträgen Umfragen gemacht. Wie viel von euch sind eigentlich Elektroniker? Leider hat der DRC nie in diese Richtung eine Statistik mal aufgemacht. Nach meinen Umfrageergebnissen, die natürlich jetzt nicht repräsentativ sind, sondern immer nur vor Ort beim Vortrag waren, ich schätze mal 90-95% der Funkamateure sind nicht vom Fach. Das sind gehobene Hobbyisten, die haben sich richtig was beigebracht, aber sind eben nicht vom Fach. Das erste Handbuch, was ich geschrieben habe, war für Kinder eigentlich. Und die Tochter von DF7BL war meine Handbuchtesterin. Die kriegte immer ein Kapitel zugeschickt und hat dann danach gearbeitet. Und da war eine Stelle zum Beispiel, da stand dann drin, wir arbeiten mit Hochfrequenz. Da dürfen die Bauteile keine langen Drähte haben. Das kann zu Schwingungen führen. Deswegen müssen die Transistoren so nah wie möglich auf die Leiterplatte gedrückt werden. Ja, ich kriegte am nächsten Tag die Anforderung, 3 neue Transistoren zu schicken, weil sie hat es exakt so gemacht. Ja. Nur dummerweise war das. Nein, beim Reindrücken schon. Das Rastermaß auf der Leiterplatte war ein anderes, als die Beine des Transistors waren. Und sie hat alle 3 Transistoren zerquetscht. So, also ich habe daraus gelernt, ich muss es exakter beschreiben. Jetzt steht da genau drin, dass man Streichholz drunter klemmt oder dass man irgendeine Leere nimmt oder es muss 5 mm hoch sein. Und ich muss jedes neu auftauchende Bauteil im Bausatz muss ich erst erklären, dass der Mensch das überhaupt identifizieren kann. Weil ich gehe einfach jetzt davon aus, dass man das nicht voraussetzen darf. Darüber hinaus haben wir unser QAP-Forum. Das ist die alleine könnt ihr nämlich gar nicht mehr schaffen. Wir schicken inzwischen unendlich viele von diesen Bastlern, von den neuen Bastlern, ins QAP-Forum. Und dort kriegst du Hilfe. Da ist alles vertreten, bis hin zu den Experten. Und wir haben ganz viele Experten im QAP-Forum, die wirklich in der Lage sind, einfach zu erklären. Es nützt ja nichts, wenn die hochwissenschaftlich das erklären und der Nachbau versteht es nicht. So, und eigentlich haben wir bis jetzt fast alle Probleme in Anführungsstrichen lösen können im Forum. Also jeder kann sich trauen, so einen Bausatz zu bauen.
Welche Länder hast du bisher mit einem QAP-Gerät auf der Welt erreichen können?
Da fragt ihr den völlig Falschen. Nein. Das ist ja Wettbewerb, so ein Diplom zu kriegen oder so. Damit will man ja zeigen, dass man besser ist als ein anderer. Das liegt mir absolut fern. Ich habe mal eine Kanutour abgebrochen, weil sie mir eine Startnummer umhängen wollten. Da habe ich nicht mitgefahren. Mache ich nicht. Okay. Nein, also ich kann dir sagen, dass ich zum Beispiel vom Fahrrad aus während der Fahrt alle Kontinente erreicht habe. Aber wie viele Länder ich wirklich gearbeitet habe, weiß ich nicht, weil ich nehme noch mal den OM aus Budapest. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt immer auf Budapest komme. Aber ein QSO mit dem OM, der da in diesem Altstadtviertel wohnt, was völlig unter Museumsdekret steht, der darf keine Antenne bauen. So finde ich spannender als so ein DX-QSO. Und deswegen. Ich weiß aber, es gibt QAPer, die haben Honor Roll. Definitiv in QAP. Und es gibt einen schottischen OM, muss man auch wieder dazu sagen, jawohl, der hat viel Zeit, ist schwerbehindert, sitzt im Rollstuhl. Der hat nur mit Drahtantennen und nur mit 1 Watt. Der macht nicht die 5 Watt QAP. Honor Roll mit 1 Watt und Drahtantennen. Wenn die Bedingungen mitspielen und wenn die Gegenstation mitspielt. Darauf kommt es nämlich auch noch an, ob die Gegenstation willens ist, mit einem leisen Signal umzugehen. Aber ein anständiger Amateur, gehe ich von aus, ist immer willens, auch mit einer leisen Station zu arbeiten.
Und wenn dann auch die Bedingungen entsprechend sind, ich habe es kürzlich gehabt auf 10 Meter in SSB mit einem OM in OM. Ja, Oscar Mike haben wir in DL üblicherweise auf 10 Meter auch nicht so häufig. Ja. Aber das ging wie Telefon mit 9 plus 20. Und da hat mir erzählt, der arbeitet nur mit 5 Watt und einer Balkonantenne.
Ja, erstaunlich ist, da gibt es doch hier dieses Bakennetz zum Beispiel. Das beweist einen nicht ständig. Wenn man dieses Bakennetz reingeht und CQ ruft, dann sind ja alle möglichen automatischen Stationen, die das Signal aufnehmen. Man sieht dann auf der Weltkarte, dass man gehört wird von Australien über Südamerika, Nordamerika. Nur keiner antwortet einem. So, das zeigt aber nur, dass das HF-technisch funktioniert. Es muss nur auf der Gegenseite erstens jemand sein, der an der Station ist. Denn blöderweise ist es ja oft so, zu der Zeit, wo ich hier funke, schlafen die gerade und umgekehrt. Ne? So, dann ganz schlecht ist zum Beispiel Samstagvormittags, weil da sind die alle mit der Frau einkaufen. Ja. Hoffentlich. Ich meine, manche lassen da die Frau alleine einkaufen gehen. Rein von der Ausbeutung her ist das lange bewiesen, dass die kleine Leistung da auch reicht. Natürlich oft ist dann der OM an der Station bequem und möchte nicht. Dann kommt noch eins dazu. In Dayton haben mir junge Amateure, amerikanische, US-amerikanische Amateure gesagt, mich gefragt, Peter, was müssen wir anstellen, um mal mit Deutschen zu funken? Wie sage ich, mit Deutschen zu funken? Naja, ich habe noch keinen einzigen Deutschen. Sag ich, da gibt es doch zu Hunderten, zu Tausenden. Ja, sagte, wir hören jeden Morgen da eine Station aus Hamburg, der kommt hier 40 über 9 rein und eine aus München, die kommt 40, nur die funken nicht mit uns. Ja, warum denn wohl nicht? Die haben schon mindestens 100 Stück aus W4 und aus W2. Und so, deswegen freuen die sich nicht unbedingt über einen Newcomer aus W2, der gerade Lizenz gemacht hat. Den ignorieren die ganz einfach. Umgekehrt ist genau das Gleiche. Der Japaner hat ja auch schon 100 Deutsche. Und warum soll der unbedingt mit mir funken? Ich bin also immer darauf angewiesen, dass die Leute auch mitspielen wollen. Und deswegen ist eins ganz wichtig. In all diesen Ländern müssen wir den Hemspirit wieder mehr nach vorne bringen. Für mich gehört zum Hemspirit, dass ich meine Telegrafiegeschwindigkeit sofort runterdrehe, wenn ich merke, der andere ist langsamer. So, wenn einer so leise ist, dann denke ich mir, okay, der hat eine schlechte Antenne, ein Schwach, aber der möchte doch auch gerne. Also krieche ich in den Empfänger rein und drehe noch an allen Knöpfen, um noch hinzukriegen, mit dem zu funken. So, das ist Amateurfunk für mich.
Mit welchen Kosten muss man denn ungefähr rechnen, wenn man so ein Gerät selbst erstellt?
Also wenn wir bei Bausätzen bleiben, dann geht es so los, so in der Größenordnung 60 Euro für einen Transceiver in Telegrafie. Nach oben gibt es keine Grenzen. Aber ich vertrete ja auch immer wieder die Meinung, werde einfach QRV. Man muss nicht unbedingt gibt es immer. Du kannst mit dem Gogo nach München fahren, du kannst auch mit dem Daimler nach München fahren.
Da muss ich gerade mal kurz widersprechen mit den 60 Euro. Die finde ich sogar noch ein bisschen zu hoch angesetzt. Ich behaupte immer so im OV oder bei der Jugendarbeit, mit 5 Euro kann man QRV werden. Einen einfachen, wie heißt der, dieser Pixie für 80 Meter mit einem Transistor, einen Quarz, Draht in Baum, Taste dran und bist du QRV.
Das stimmt nur theoretisch. Praktisch würde das bedeuten, den Versuch zu unternehmen, möglichst viele vom Amateurfunk fernzuhalten. Weil mit diesen Geräten ist es eine solche Quälerei dann wirklich. Also ich nehme mal eins der meistverbreiteten Geräte, war der Rockmite. Das ist so diese Preisklasse und extrem einfach. Ein Kanal, also eine einzige Frequenz. Und ein ganz einfacher Empfänger, ohne große Selektivität, ohne große Empfindlichkeit. Wenn du Glück gehabt hast und auf deiner Frequenz war gerade eine dicke Gegenstation, dann hast du die gehört und der hat dich vielleicht auch gehört. Aber ich habe mit dem Rockmite auch schon den ganzen Tag gesessen ohne ein QSO. Diese Art von Geräten sind meiner Ansicht nach für OMs, die schon alles haben. Die schon alles hinter sich haben. Das ist das normale Funken mit einem großen Funkgerät, ist sowas von langweilig geworden. Jetzt tue ich es mir an und baue mir so ein Pixie oder baue mir so ein Rockmite und versuche dann damit nochmal was zu machen. Da haben in der Rockmite-Zeit, ist ein paar Jahre her, haben ganze UVs Wettbewerbe veranstaltet, wer die meisten Kilometer mit dem Rockmite schafft. Aber für einen Anfänger, du musst dir vorstellen, der hat sein erstes Funkgerät jetzt.
Der möchte schnelle Erfolge
haben. Der möchte einen QSO fahren. Also muss man einen guten Empfänger haben und einen vernünftigen Sender, der sauber läuft, weil wenn das Ding chirpt und quietscht und so, dann funken die anderen nicht gerne mit einem. So ungefähr in der Mosquito zum Beispiel, das ist ein vollwertiger 40-Meter-Empfänger, der schlägt manches kommerzielle Gerät von Empfangseigenschaften her. Und damit hat man dann auch seine Erfolge.
Kann man die einzelnen Baugruppen käuflich erwerben und sich dann, wie schon angesprochen, Gehäuse und so weiter dort in Eigenregie fertigen, sodass man auch dann selber wirklich manuell tätig geworden ist. Denn ein Gerät, mit dem ich eine Verbindung aufnehmen kann, kriege ich für wenige Euro in jedem Laden, nennt sich dann Handy oder wie auch immer. Damit bin ich aber nicht Funkamateur, damit bin ich Hans und Franz, wie sie hier Millionen in diesem Lande rumlaufen und habe nicht den Spaß an der Kommunikation, den wir als Funkamateure gerade haben wollen.
Ja, angefangen von einer einzelnen Leiterplatte. Bei uns gibt es alles einzeln. Wenn man viele Bauteile hat oder die selber zusammenholen will, dann kauft man sich nur die Leiterplatte. Was wir nicht so gerne mögen, ist dann, dass fast alle die Leute, die die Leiterplatte gekauft haben, anschließend kommen. Die kommen fünfmal hintereinander im Laufe von 3 Monaten. Kannst du uns mal alle Transistoren schicken, weil sie die doch nicht bekommen haben? Als nächstes wollen sie dann die Spulenkörper haben. Und das heißt also, wir müssen jetzt zusätzlich eine Unmenge an Arbeit reinstecken, weil die so spät gemerkt haben, dass wenn sie den ganzen Bausatz gleich genommen hätten, wären sie billiger gefahren, als wenn sie das Zeug einzeln zusammenkaufen. Ja, aber grundsätzlich ja, wir haben für jede Leiterplatte einen Preis, die können die Leiterplatte einzeln haben. Und da sehe ich auch kein Problem mit. Außerdem erwähnten, dass die anschließend trotzdem wiederkommen und die Teile haben wollen.
Ja, Peter, danke für das Gespräch. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, die Thematik ist ja sehr spannend. Wir haben fast 20 Minuten zusammen, von denen ich vielleicht maximal 2 Minuten verwenden kann. Aber möglicherweise, ich muss mal mit meinem Chefredakteur reden, senden wir dieses komplette Interview nochmal separat, weil das eine sehr spannende Thematik ist. Wie lautet der QRPR-Gruß?
Wir haben keine extra Grüße.
72?
Ach so, den meinst du. Ja, 72, klar.
Alles klar. Herzliche 72. Dankeschön.